Deutschlandfunk. Zuhatsu in Japan. Wenn Menschen verdunsten. Diese Produktion gibt es auch in 3D, in der Deutschlandfunk-App und auf hörspielundfeature.de. Für ein noch räumlicheres Hörerlebnis.
Es ist jetzt fast 19 Uhr. Seine Freundin sollte gleich ein Bad nehmen. Er wollte den Moment nutzen, um das Haus zu verlassen. Noch 10 Minuten. Ist das Auto hinter uns einer von uns? Möglich? Soll ich ihn bitten, die Scheinwerfer auszumachen? Ja, die blenden mich. So können wir den Kunden nicht sehen. Da kommt er angerannt. Lass ihn rein. Die Tür geht nicht auf. Herr Oda? Wir fahren jetzt los. Sind Sie Herr Oda?
Ja.
Ich bin Frau Saiter. Alles okay? Ist das alles, was Sie mithaben?
Ja.
Wir können nicht zurück.
Ich weiß.
Jetzt sind Sie sicher.
Ich stehe unter Schock.
Schon gut, niemand folgt uns. Ist Ihre Freundin jetzt allein zu Hause?
Ja.
Sagen Sie meiner Kollegin, wie sie aussieht. Ein anderer Kollege beobachtet weiter das Haus. Hat sie geahnt, dass Sie fliehen wollen?
Naja, sie hat mich die ganze Zeit beobachtet.
Sie hatte also ein Auge auf Sie. Wie lange waren Sie eingesperrt?
Am Anfang war alles ziemlich normal. Sie war nur ein bisschen eifersüchtig. Aber eines Tages wurde alles anders. Als ihre beste Freundin sich das Leben nahm, machte sie sich Vorwürfe, dass sie ihr nicht helfen konnte. Danach wurde sie psychisch instabil.
Gut, dass Sie es geschafft haben.
Zuhatsu in Japan. Wenn Menschen verdunsten. Feature von Andreas Hartmann.
An jenem Morgen gab es ein schweres Erdbeben in Osaka. Um 15.15 Uhr, kurz bevor ich zur Arbeit ging, klingelte das Telefon. Es war ein Kollege meines Sohns, der mit ihm zusammen in Nagoya arbeitete. Er sagte,
Kazuki ist verschwunden. Er ist ganz plötzlich aus der Firmenunterkunft verschwunden.
Haben Sie
irgendwelche Informationen über ihn?
Ich war schockiert. Ich hatte nichts gehört.
Frau Goto sitzt am Küchentisch in ihrer kleinen Wohnung in Kawasaki. Immer wieder schaut sie auf ihr Smartphone.
In derselben Nacht sah ich, dass sein Handy um 23.40 Uhr online war. Und ich schickte ihm eine kurze Nachricht. Wo bist du? Ich mache mir Sorgen. Bitte melde dich bei mir. Seitdem war sein Handy nie wieder online.
Ihr Sohn stand beruflich unter hohem Druck. Obwohl er noch jung ist, hat er bereits 2 Kündigungen hinter sich.
Er muss sich durch dieses Scheitern miserabel gefühlt haben. Am Tag nach dem Anruf fuhr ich nach Nagoya. Ich ging in seine Unterkunft und sah, was er hinterlassen hatte. Zu mir hatte er gesagt, mach dir keine Sorgen, das Zimmer ist voll ausgestattet. Aber da war wirklich nichts, nicht einmal eine Tasse. Er scheint nur Instant-Ramen gegessen zu haben. Das waren die einzigen Essensreste, die ich fand. Die Sachen, die er mitnahm, waren sein Rucksack, seine Kleidung, sein Handy, sein Portemonnaie, seine Brille und das, was er an diesem Tag anhatte. Dann verschwand er. Im Zimmer ließ er zurück einen Manga-Comic, sein Handy-Ladekabel und die Arbeitskleidung. Dass er sein Ladekabel zurückließ, kam mir sehr verdächtig vor. Als ich das sah, dachte ich, dass es sich um einen Notfall handeln müsse. Er ist 22 Jahre alt. Dass jemand in dem Alter sein Ladekabel zurücklässt, ist für mich sehr seltsam. Aber ich dachte, dass er vielleicht zum Wohnheim zurückkommen könnte. Also habe ich es vom Auto aus die ganze Nacht beobachtet. Das habe ich 2 oder 3 Tage lang gemacht. Aber er war spurlos verschwunden.
Wie Frau Goto geht es tausenden Familien in Japan. Ihre Angehörigen scheinen sich von heute auf morgen in Luft aufgelöst zu haben. Jedes Jahr werden in Japan ungefähr 80.000 Menschen als vermisst gemeldet. Viele davon werden im Laufe der Zeit wiedergefunden oder kehren eigenständig nach Hause zurück. Aber Tausende bleiben spurlos verschwunden.
Der Ausdruck Johatsu bedeutet ursprünglich Verdunstung und beschreibt, wie Flüssigkeit zu Luft wird. Sie verdunstet. Wenn man ihn auf eine Person anwendet, bedeutet das, dass sie spurlos verschwunden ist.
Professor Hiroki Nakamori ist Soziologe und Autor des Buches »Die Soziologie des Verschwindens«. Er forscht seit mehr als 20 Jahren zu diesem japanischen Phänomen.
In den
1960er Jahren begannen die Menschen, das Wort Johatsu metaphorisch zu verwenden. In den 1970er Jahren erreichte die Berichterstattung über Johatsu ihren Höhepunkt. Die Scheidungsrate war damals extrem niedrig. Es war praktisch unmöglich, sich scheiden zu lassen. Die Berichterstattung ermutigte die Menschen quasi dazu, zu verdunsten, anstatt die Hürde eines komplizierten Scheidungsverfahrens auf sich zu nehmen. In Japan ist es einfacher, sich in Luft aufzulösen. Hier dreht sich alles um die Privatsphäre. Eine vermisste Person kann Geld aus einem Geldautomaten abheben und bleibt dabei anonym. Die Familie hat keinen Zugriff auf Aufzeichnungen oder Videos von Überwachungskameras. Auch die Polizei wird nichts unternehmen, es sei denn, es gibt einen konkreten Hinweis auf ein Verbrechen oder einen Unfall. Alles, was die Familie tun kann, ist viel Geld für einen Privatdetektiv zu bezahlen oder einfach zu warten.
Am Tag nach meiner Rückkehr aus Nagoya meldete ich der Polizei, dass mein Sohn verschwunden war. Aber die Reaktion der Polizei war, wenn es einen Abschiedsbrief gäbe, schon ein Satz wie »Ich will sterben« wäre ausreichend. Erst dann können wir handeln. Aber er ist aus eigenem Willen gegangen. Das bedeutet, dass er einfach weggelaufen ist, sagten sie. Ich ging zu seiner Bank, zu seinem Mobilfunkanbieter, überall hin. Das unterliegt alles dem Datenschutzgesetz. Also kann ich nichts tun. Ich verstehe ja, dass es Gesetz ist. Und natürlich brauchen wir es für Kriminelle und Stalker. Aber wir, die wir unsere eigenen Kinder suchen, werden genauso behandelt.
Wegen
des Datenschutzes darf ich Ihnen ohne seine Einwilligung nichts sagen, heißt es. Sie müssen ihn direkt kontaktieren, sagen Sie. Aber mein Problem ist, ich kann ihn nicht kontaktieren. Schließlich, bei der derzeitigen Gesetzeslage, ist das Einzige, was ich machen kann, zu prüfen, ob ein gefundener Leichnam mein Sohn sein könnte. Das ist das Einzige, was mir bleibt. Ich hätte nie gedacht, dass mir das passieren würde. Alle meine Kunden sagen das.
Frau Saita zu Besuch bei einer Kundin für ein Beratungsgespräch.
Vorher hatte ich ein normales Leben.
Vor 4 Jahren hatte ich einen ähnlichen Fall. Die Kundin wurde ebenfalls von ihren Nachbarn gestalkt.
Verstehe. Ich weiß nicht, wo sich meine Feinde verstecken.
Wir müssen einen neuen Ort finden, den niemand aufspüren kann. In manchen Fällen kann ein belebter Ort besser sein, in anderen Fällen ein ruhiger.
Was ist mit meiner Kreditkarte? Kann man mich darüber verfolgen, wenn ich sie benutze?
Nur ihr Ehemann könnte ihre Transaktionen einsehen.
Was ist mit meiner Kranken- und Lebensversicherung? Kann man die normalerweise behalten?
Sie können mit einer meiner Geheimadressen einen neuen Vertrag abschließen. Legen wir den Umzugstermin fest. Mein Name ist Miho Saita. Ich führe eine Nachtfluchtagentur namens TSC. Wir transportieren den Besitz unserer Kunden heimlich und sorgen dafür, dass sie nicht gefunden werden. Wir besorgen ihnen eine neue Wohnung oder einen neuen Job. Manchmal begleiten wir die Kunden zur Polizei oder organisieren einen Anwalt und so weiter. Unsere Leistungen sind vielseitig. Um diese Zeit sind nicht so viele Leute unterwegs. Vielleicht können wir später den Transporter direkt neben dem Haus parken. Sie müssen sich unter Kontrolle kriegen. Selbst wenn ihr Umfeld sie bittet, sich nicht das Leben zu nehmen. Wenn sie wirklich sterben wollen, können die ihnen nicht helfen. Tut mir leid, wenn das ein bisschen harsch klingt. Ich kann nicht 24 Stunden am Tag bei ihnen sein. Jeder fühlt sich einsam. Wenn sie nur depressiv sind, können sie das überwinden. Entschuldigen Sie, dass ich so direkt bin. So ziemlich jeder leidet unter psychischen Problemen. Ich habe sehr viele Leute mit Schizophrenie getroffen. Jedenfalls mehr als normale Leute in ihrem Alltag treffen. Für Montag, den 19., habe ich ein Hotel gebucht. Unter einem falschen Namen und mit einer geheimen Telefonnummer. Alles ist organisiert.
Normalerweise ist der Grund für einen Umzug etwas Positives, wie der Eintritt in die Universität, eine neue Arbeitsstelle oder eine Heirat. Das ist etwas zum Feiern, ein glücklicher Umzug. Aber es gibt auch traurige Umzüge. Zum Beispiel, wenn man sein Studium abbricht, einen Job verliert oder vor einem Stalker flieht.
Shohatori gründete in den 1990er Jahren eine der ersten Nachtfluchtagenturen Japans. Auf Japanisch heißen diese Firmen Yonigeya. Der Begriff besteht aus drei Kanji-Zeichen. Yo heißt Nacht, Nige heißt Flucht und Ya heißt so viel wie Unternehmen oder selbstständige Person. Zusammen also Nachtfluchtunternehmen, Nachtfluchtagentur oder auf Englisch Night Mover. Sie organisieren heimliche Umzüge und helfen dabei, eine neue Wohnung oder Arbeit zu finden, für die man keine offiziellen Papiere braucht. Kurz gesagt, sie ermöglichen Menschen abzutauchen. Die Firmen sind legal und als normale Umzugsunternehmen registriert. Einige ihrer Tätigkeiten befinden sich allerdings in einer Grauzone, wie zum Beispiel die Fluchthilfe bei Zahlungsverpflichtungen.
Damals herrschte in Japan Hochkonjunktur, die Blasenwirtschaft. Es war eine verrückte Zeit. Aber ich wusste, dass sie nicht von Dauer sein würde. Ich dachte, die Wirtschaftsblase wird irgendwann platzen und viele Menschen werden vor ihren Schulden fliehen müssen. Also nutzte ich die Gelegenheit und bot einen speziellen Nachtumzugsservice an. Ich warb für meinen Service mit dem Namen Mitternachtsumzüge und dem Slogan »Ich kümmere mich um Ihren problematischen Umzug«. Die Kunden baten mich, ihnen nicht nur wegen Schulden, sondern auch aus anderen sozialen Gründen beim Verschwinden zu helfen. Wir wollten die Menschen dabei unterstützen, ein zweites Leben zu beginnen. Das war unsere Motivation. Wir hatten keine Schuldgefühle. Wir dachten, wir wären Helden.
Nachdem Sho Hattori in den 1990er Jahren seine Nachtfluchtfirma gegründet hatte, wurde er zu einer Art C-Promi, gab Fernsehinterviews und trat in japanischen Talkshows auf.
Nachdem die Blase geplatzt war, ging es mit der Wirtschaft bergab. Das war der Grund, warum mein Service sogar im Fernsehen vorgestellt wurde. Tatsächlich machten wir diese sogenannten Nachtumzüge tagsüber. Im Gegensatz zu dem, was man bei diesem Namen vermuten würde, machten wir es in der Regel, wenn es noch hell war. Das ist unauffälliger. Nur in der Edo-Zeit zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert verschwanden die Leute nachts. Vor allem Leute, die ihre Steuern nicht zahlen konnten. Das war der Ursprung von Yonige, der Flucht bei Nacht. Heute macht das niemand mehr nachts.
Nachdem Herr Hattori plötzlich an Berühmtheit gewonnen hatte, veröffentlichte er ein autobiografisches Buch über seine Erfahrungen als Nightmover. Sein Buch diente anschließend als Vorlage für eine berühmte japanische TV-Serie. Die Serie mit dem Titel Yonigeya Honpo, auf Englisch Flight by Night, erzählt von einer fiktionalen Nachtfluchtagentur namens Rising Sun. Die Serie wurde zu einem der japanischen TV-Hits der 1990er Jahre und inspirierte hunderte weitere Firmengründungen dieser Art. Auch Frau Saita nahm sich die Serie für ihre Firma zum Vorbild.
Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Aber dann erinnerte ich mich an die Serie Flight by Night. Also habe ich im Internet gesucht und tatsächlich eine Firma gefunden, die Menschen hilft, zu verschwinden. Ich habe dort angerufen und meine Situation erklärt. Sie haben mir gesagt, ich solle sofort fliehen.
Herr Sugimoto lebt nun seit 2 Jahren in einer temporären Unterkunft, die ihm Frau Saita zur Verfügung gestellt hat. Ein altes Holzhaus, das sich im Hinterhof eines modernen und unauffälligen Hauses versteckt. In einem gewöhnlichen Tokyota-Wohnviertel. Im Inneren ein langer Korridor, der zu verschiedenen Räumen führt. In einem von ihnen lebt Herr Sugimoto. Ein Bett, ein Beistelltisch und ein Ventilator. Herr Sugimoto sitzt auf dem Tatami-Boden und schaut aus dem mit Fliegengitter verhangenen Fenster.
Ich habe die Firma meines Vaters übernommen, die er bereits von seinem Vater übernommen hatte. Sie war in meiner Heimatstadt sehr bekannt. Aber ich konnte die Firma nicht aufrechterhalten und sie ging bankrott. Ich habe den Namen unserer Familie ruiniert. Ich habe mir vorgeworfen, Schande über meine Familie gebracht zu haben. Als ich mir Schulden in Höhe von über 3 Millionen Euro aufgebürdet hatte, schaltete mein Kopf völlig ab. Aber ich verspürte keine Angst. Am Anfang dachte ich darüber nach, Selbstmord zu begehen. Ich hatte eine Lebensversicherung. Nach meinem Tod wäre das Geld an meine Firma und meine Familie gegangen. Ich dachte also darüber nach, aber ich war nicht mutig genug. Ich habe versucht, mich zu erhängen. Im Internet heißt es, Erhängen sei die einfachste Methode. Aber wenn man es vermasselt, kann es übel werden. Das hat mich abgeschreckt. Direkt vor meinem Verschwinden schrieb ich Briefe an meine Angestellten und meine Familie. Ich schrieb, es tut mir leid, so egoistisch zu handeln, aber ich habe keine andere Wahl. Bitte gebt mir ein wenig Zeit. Ich verspreche, alles zurückzuzahlen. An dem Morgen zog ich einen Anzug an und tat so, als ginge ich auf Geschäftsreise. Zu der Zeit war mein jüngster Sohn noch nicht mal im Kindergarten.
Wann kommst du wieder?
Fragte er mich. Ich antwortete, in 3 Tagen. Aber dabei dachte ich, es tut mir leid, dich anzulügen. Dann verabschiedete ich mich.
Entschuldigen Sie? Ich bin auf der Suche nach einer vermissten Person. Zuletzt wurde er in dieser Gegend gesichtet. Ich frage mich, ob Sie ihn vielleicht gesehen haben.
Katsunori Kudo ist Detektiv in einer Privatdetektei in Yokohama, die Zurückgelassenen bei der Suche nach ihren Vermissten hilft. Er verteilt eine Vermisstenanzeige in der Fußgängerzone.
Wenn Sie irgendetwas wissen, wenden Sie sich bitte ans nächste Polizeirevier. Dort ist man bereits informiert. Ich würde mich sehr über Ihre Hilfe freuen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Wenn Menschen einen Fehler machen, in der Familie, Schule oder bei der Arbeit, dann denken Japaner oft, es ist besser zu sterben, als in Schande zu leben. Aber manche Leute wollen ihr Leben von vorn beginnen, an einem Ort, wo sie niemand kennt.
Nicht jede Person, die verschwindet, holt sich Hilfe bei einer Nachtfluchtagentur. Viele Menschen verschwinden auf eigene Faust. Ratgeber sind in Japan sehr beliebt und es gibt sie für alles, auch für das Verschwinden. The Complete Manual of Disappearance ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Untertauchen. Der Autor des Buches ist ein ehemaliger japanischer Privatdetektiv. Für eine andere Art zu verschwinden, gibt es den Ratgeber The Manual of Suicide. Das Selbstmordhandbuch vergleicht 10 verschiedene Methoden, sich das Leben zu nehmen, und ist in Japan ein Bestseller. Der Ratgeber machte einige Orte in Japan berühmt und berüchtigt, wie zum Beispiel den sogenannten Selbstmordwald am Fuße des Fuji-Vulkans. Ein sehr dichter Wald, dessen grünes Blätterwerk von oben wie ein wogendes Meer aussieht. Im Ratgeber ist er beschrieben als der perfekte Ort zum Sterben. Jedes Jahr werden in dem Wald ungefähr 100 Leichen gefunden, in der Regel ohne Ausweis oder Portemonnaie. Andere täuschen ihren Selbstmord nur vor. In diesem Fall wird meist nur ein Abschiedsbrief gefunden. Nachdem man 7 Jahre als vermisst gilt, kann man in Japan für tot erklärt werden.
Bitte kommen Sie rein. Mein Name ist Goto. Freut mich, Sie kennenzulernen. Danke, dass Sie hier sind. Egal, was ich auch versuche, ich erreiche nichts. Man verweist mich immer auf das Datenschutzgesetz. Ich will nur, dass Kazuki weiß, dass ich nach ihm suche. Ich wünschte, ich könnte ihm das mitteilen. Er muss auch nicht zurückkommen, wenn er das nicht möchte. Ich bin ständig Listen von nicht identifizierten Toten durchgegangen. Aber weil ich mich um meine Zwillingstöchter kümmern muss, musste ich aufhören. Aber mich verfolgt unentwegt die Frage, ob er sich umgebracht hat.
Diese Nachforschungen müssen schwer gewesen sein.
Ja, das waren sie. Ich will doch nur Gewissheit, dass er noch am Leben ist.
Sie haben gesagt, dass Sie sich haben scheiden lassen?
Ja. Sie haben uns scheiden lassen, als mein Sohn 1 Jahr alt war. Danach hatte ich oft Kontakt zu meinem Ex-Mann, um die Unterhaltszahlung zu klären. Aber er hat uns kein Geld gegeben. Das war das letzte Mal, dass ich von ihm gehört habe.
Da Kazuki seinen Vater nie kennengelernt hat, könnte es sein, dass er wissen will, wo er herkommt. Halten Sie es für möglich, dass er seinen Vater sucht?
Das könnte sein. Essen ist fertig. Gut, ich bin am Verhungern. Hier ist der Thunfisch, greif zu. Ich hatte es länger nicht mehr versucht, aber nach dem Gespräch mit Detektiv Kudo habe ich versucht, ihn anzurufen.
Kazuki?
Ja, ich wusste, ich würde ihn nicht erreichen.
Am Anfang habe ich das häufig gemacht und Nachrichten geschickt.
Ich auch.
Ich wusste, er würde sie nie lesen.
Manchmal habe ich ihm Geburtstagsgrüße geschickt.
Ich auch.
Aber das machte mich zu traurig, also habe ich damit aufgehört.
Als ich hierher kam, fühlte ich mich völlig verloren.
Herr Sugimoto.
Ich vermisste meine Familie so sehr, vor allem meine Kinder. Also habe ich mein Handy wieder eingeschaltet. Plötzlich flutete eine riesige Menge an Nachrichten in den Posteingang. Ich war so erschrocken, dass ich es sofort wieder ausgeschaltet habe. Meine Familie, meine Eltern und mein Bruder, sie wollten wohl alle wissen, ob ich noch lebe oder schon tot bin. Dann eines Tages saß ich in einem Café und habe mein Handy wieder eingeschaltet. Plötzlich hörte ich jemanden die Treppe hochrennen. Die Person kam immer näher. Als ich aufblickte, sah ich ein bekanntes Gesicht. Mein Bruder rief: Endlich habe ich dich gefunden. Er hat auf illegalem Weg den Standort meines Handys geortet, um mich zu finden. 5 Minuten später war meine Frau da. Sie weinte und sagte:
Du bist noch am Leben.
Das war mir so unangenehm. Ich habe mich geschämt. Als mein Bruder und meine Frau mich gefunden hatten, sah ich auch meine Kinder wieder. Ich rechnete damit, dass mein ältester Sohn wütend auf mich sein würde. Ich sagte: Ich bin dabei, Privatinsolvenz anzumelden, und ich will meinen Freunden ihr Geld wiedergeben. Mein Sohn hat gesagt: Papa, das ist so cool. Meine Tochter ruft mich oft an, wenn sie einsam ist oder meine Stimme hören will. Am glücklichsten hat es mich gemacht, als sie sagte:
Papa, eines Tages will ich bei dir wohnen.
Diese Worte haben mir das Leben gerettet.
Nachdem Herr Sugimoto gefunden wurde, fühlte er sich in seiner temporären Unterkunft nicht mehr sicher.
Jetzt schlafe ich in Business-Hotels, Internet-Cafés oder in meinem Auto. Ich habe immer noch Angst, dass die Schuldeneintreiber mich finden. Also muss ich ständig meinen Standort wechseln. Ich kann nicht bei einer normalen Firma angestellt sein. Also habe ich Frau Saita gefragt, ob sie einen Job für mich hätte. Sie bat mir an, dass ich bei den Nachtumzügen helfen könnte.
Frau Saita, wie alt sind Sie jetzt?
Mein ältester Sohn ist jetzt in der Mittelstufe.
Hast du 2 oder 3 Kinder?
3. Der Jüngste ist in der 2. Klasse. Ich mache mir Sorgen, dass er auf die schiefe Bahn gerät.
Das musst du nicht. Und du hast verpasst, wie dein jüngstes Kind aufgewachsen ist?
Ja.
Und er weiß von deinem Verschwinden?
Ja.
Sich um Kinder zu kümmern, ist schwer.
Ich habe gesehen, wie mein Vater meine Mutter schlecht behandelte. Also wollte ich nicht so werden wie er.
Verstehe. Hast du sie je weinen gesehen?
Nein, nie.
Oh, sie ist stark.
Aber als ich für die Aufnahmeprüfung an der Uni lernte, kam mein Vater in die Schule und sagte: Deine Mutter ist verschwunden.
Deine Mutter kam nie zurück?
Nein, sie verschwand.
Warst du glücklich, eine eigene Familie zu haben?
Ja, sehr sogar. Ich verrate dir, wovon ich träume. Ich will, dass meine Kinder für ihr Studium herziehen, damit wir wieder zusammen wohnen können.
Mit 26 habe ich die Firma gegründet. Tatsächlich war auch ich Opfer häuslicher Gewalt. Ich wurde von meinem Ex-Partner schwer misshandelt. Er hat mich 4 Jahre lang eingesperrt. Er hat mich jeden Tag geschlagen. Damals gab es noch kein Gesetz zum Schutz vor häuslicher Gewalt. Die Polizei hat mir überhaupt nicht geholfen. Ich musste aus meiner Wohnung verschwinden, weil er mich fast getötet hat. Ich bin mit dem Auto geflohen und habe nur das Nötigste mitgenommen. Meinen Hund und mich selbst. Diese Erfahrung hat mich motiviert, den Sprung ins kalte Wasser zu wagen und meine Firma zu gründen. Seitdem habe ich nur einen Tag freigenommen. Ansonsten habe ich immer gearbeitet. Es gibt keine Tage, an denen ich nichts tue.
Was sagt dein Ehemann zu deinem Beruf?
Nichts. Aber sollten der Familie dadurch Probleme entstehen, lässt er sich scheiden. Er sagt, wenn herauskommt, was meine Firma macht, verliert er seinen Job.
Verstehe.
Ich habe ihm gesagt, hier sind unterschriebene Scheidungspapiere. Du kannst sie jederzeit einreichen.
Falls es rauskommen sollte.
Ich komme auch allein zurecht.
Frau Saita und Herr Sugimoto machen sich auf den Weg zu einer neuen Kundin. Sie glaubt, von ihren Nachbarn verfolgt zu werden.
Das müsste die Straße sein, aber park bitte dort drüben. Das ist das Haus. Darf ich reinkommen? Verzeihen Sie, aber könnten Sie bitte vorab zahlen?
Ich schätze, die Nachbarn kommen zwischen 14 und 17.30 Uhr nach Hause. Bitte schließen Sie die Vorhänge, wenn Sie das Licht anmachen.
Natürlich.
In dem Altersheim gegenüber habe ich auch Feinde.
Sie scheinen viele Feinde zu haben. Ich werde alles tun, um sie zu beschützen. Der Name ihres Fahrers ist Sugimoto. Er ist ein ehemaliger Kunde.
Verstehe.
Von jetzt an werde ich etwas strenger sein. Kehren Sie bitte in die Realität zurück. Wer immer Ihnen begegnet, bleiben Sie ruhig.
Okay.
Sorgen Sie sich nicht.
Danke.
Ich bin bei Ihnen. Keine Sorge.
Die Kundin verlässt das Haus und steigt zu Herrn Sugimoto ins Auto. Sie verschwinden unauffällig im Getümmel des Straßenverkehrs. Kurze Zeit später kommen zwei Umzugshelfer mit einem schlichten weißen Transporter ohne Aufschrift oder Firmenlogo. Sie parken direkt vor der Eingangstür.
Die Kundin hatte Probleme mit den Nachbarn. Seitdem nahmen ihre Wahnvorstellungen immer weiter zu. Wenn du denkst, dass alle deine Nachbarn Feinde sind, kannst du hier einfach nicht leben, oder? Umziehen ist also ihr erster Schritt. Therapie kostet Zeit und Geld. Und ich habe noch nie jemanden gesehen, der hundertprozentig geheilt wurde.
Frau Saita erhält regelmäßig Anfragen von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Sie vermittelt auch Kontakte zu Psychologen. Doch in diesem Fall hielt sie es für sinnvoll, die Kunden zuerst aus ihrem Umfeld rauszuholen. Psychotherapie ist in Japan nach wie vor mit einem deutlichen Stigma behaftet. Zudem werden die Behandlungskosten in der Regel nicht von den Krankenkassen übernommen. Bis Frau Saita eine neue Wohnung für die Kunden gefunden hat, wird sie in einem Hotel untergebracht.
Ich habe zu ihr gesagt, jetzt fangen Sie ein neues Leben an. Aber wahrscheinlich werden Sie wieder mit demselben Problem konfrontiert. Sie sollten diese Chance nutzen, um Ihre Wahnvorstellungen zu überwinden. Falls die Nachbarn fragen, was wir hier machen, verhaltet euch normal. Sagt einfach, dass wir die Wohnung reinigen.
In Ordnung.
Nehmen wir auch alle Elektrogeräte mit?
Ja, natürlich. Die Wohnung muss komplett leer sein.
Kommen wir denn mit einem Lastwagen aus?
Das müssen wir.
Wenn man seine Eltern nie kennengelernt hat, möchte man sie normalerweise finden.
Herr Kudo, der Privatdetektiv, sitzt im japanischen Schnellzug Shinkansen und schaut sich auf seinem Laptop Karten und Straßenansichten einer Wohngegend an. Hinter dem kleinen ovalen Zugfenster rauscht die Landschaft mit dem schneebedeckten Fuji vorbei.
Es besteht also eine gute Chance, dass Kazuki nach seinem echten Vater Yuji sucht. Aber wir wissen auch nicht, wo sein Vater ist. Ich bin auf dem Weg zur Insel Awaji und besuche das Haus von Kazukis Großeltern väterlicherseits und versuche, eine Spur von ihm zu finden. Hier in Japan spricht ein Ehepaar nicht über seine Gefühle miteinander. Das ist die Kehrseite der japanischen Kultur. Infolgedessen trennen sich viele. Aber was machen Menschen, die sich nicht trennen können? Sie verlassen ihr Zuhause, da sie sich nicht die Wahrheit sagen können. In Japan haben wir eine Kultur, in der wir in einem kleinen Kreis von Menschen zusammenleben. In dieser Art von Kultur schlucken Menschen alles. Überall sonst auf der Welt können Menschen ihre eigene Meinung sagen. Darauf bin ich sogar neidisch. Wenn wir das tun, würde unsere Gemeinschaft zerbrechen. Es gibt also viele Leute, die denken, es ist einfacher zu verschwinden, wenn ein Problem auftaucht.
Herr Kudo nähert sich dem Haus von Kazukis Großeltern.
Entschuldigen Sie, mein Name ist Kudo. Darf ich?
Bitte.
Die Person auf dieser Vermisstenanzeige ist Kazuki, der Sohn von Yuji. Er ist aus der Unterkunft seines Arbeitgebers verschwunden.
Ich habe meinen Enkel nie kennengelernt.
Wirklich?
Kommst du mal her?
Was?
Entschuldigen Sie die Störung.
Yujis Sohn Kazuki wird vermisst.
Was? Wer?
Yujis Sohn Kazuki. Erinnerst du dich?
Ich fürchte, Sie wissen nicht, wie er jetzt aussieht.
Auf dem Foto sieht er aus wie sein Vater.
Ach, wirklich?
Ich habe ihn nie kennengelernt.
Verstehe. Wissen Sie, wo sein Vater Yuji sein könnte?
Ich denke, in der Präfektur Aichi.
In Aichi?
Ja.
Kazuki ist in der Präfektur Aichi in der Nähe von Nagoya verschwunden. Die Meldung wurde beim Polizeirevier Karia gemacht.
Ach, in der Gegend? Yuji hat dort gelebt.
Was?
Vielleicht haben sie sich getroffen, aber es niemandem gesagt.
In meinen Augen verdunsten Menschen, wenn sie in gewissem Sinne feige sind, weil sie sich nicht mit dem sozialen Druck auseinandersetzen wollen. Und wenn sie gleichzeitig auch einen gewissen Mut besitzen, einfach vor allem davon zu laufen.
Professor Nakamori.
In anderen Ländern, insbesondere in der europäischen monotheistischen Kultur, hat man unterbewusst das Gefühl, dass Gott einen die ganze Zeit beobachtet. Man kann vor dem Problem davonlaufen, aber nicht vor Gott. Man nimmt seine Schuld immer mit. Im Gegensatz dazu gibt es in Japan keinen Gott, der einen die ganze Zeit über beobachtet. In Japan gibt es Polytheismus. Zum Beispiel haben die Berge einen Berggott. Jede Stadt hat ihren eigenen Stadtgott. Es gibt einen Geldgott. Es gibt einen Gott für die Ehe und die Liebe. Jeder hat seine eigene Rolle. Wenn also in Japan Probleme auftreten, kann man einfach an einen anderen Ort fliehen, an dem ein anderer Gott verantwortlich ist. So kannst du dem Problem entkommen.
Jetzt gibt's eine Belohnung. Braver Junge, gut gemacht.
Frau Goto steht in ihrer Küche und streichelt ihren Hund, den sie sich vor kurzem angeschafft hat. Ein kleiner grauer Pudelmischling. Seit dem Verschwinden ihres Sohnes sind mittlerweile 4 Jahre vergangen.
Also vielleicht hat Kazuki seinen echten Vater getroffen. Jetzt fühle ich mich weniger besorgt. Es ist schon fast normal, dass er nicht mehr hier ist. Natürlich vermisse ich ihn. Nach all diesen Jahren glaube ich nicht mehr daran, dass er zurückkommt. Ich kann mich nicht mehr in ihn hineinversetzen. Alle meine Annahmen sind nur Spekulation. War es dieser Grund, war es jener Grund? Ich frage mich, was ich hätte tun können. Jetzt ist er in einem Alter, wo ich nichts mehr machen kann. Er ist erwachsen. Wofür er sich auch entscheidet, es ist sein Leben. Und als Mutter muss ich das akzeptieren.
Bald. Bald, habe ich zu meinen Kindern gesagt. Bald wird es mit meiner Arbeit super laufen.
Herr Sugimoto sitzt auf dem Platz des Hanazono-Schreins, ein Shinto-Schrein im Zentrum von Tokio. Er ist der Göttin des Handels und des weltlichen Wohlergehens gewidmet, quasi ein Tempel der wirtschaftlichen Wünsche. Im Inneren des Schreins werfen Menschen Geldmünzen in eine Kiste aus Holz, läuten eine hängende Glocke, klatschen 2-mal in die Hände und falten zum Verbeugen die Hände vor der Brust zusammen. Auf kleinen Holzplatten und Zetteln können sie ihre Wünsche hinterlassen.
Und ich habe zu meinen Kindern gesagt, ich würde sie dann öfter sehen. Sie fragen mich immer,
wann treffen wir uns wieder?
Und ich sage zu ihnen, bald könnt ihr mich so oft sehen, wie ihr wollt. Hier ist dein Vater. Bist du überrascht? Spielst du gerade Fußball? Können wir 5 Minuten reden? Wie geht's dir? Auf welcher Position spielst du? Wächst du immer noch?
186.
Du wirst wohl immer größer. Aber du rauchst nicht, oder? Ich höre in letzter Zeit kaum was von deiner Schwester. Ach so, verstehe. Ich mache Stück für Stück Fortschritte. Ich tue mein Bestes. Und du kannst es genauso machen. Ich rufe dich wieder an. Das ist mir noch nie passiert. Als ich heute mit ihm gesprochen habe, konnte ich fühlen, dass mein Gesicht total entspannt war. Das habe ich zum allerersten Mal gespürt.
Wenn ich eine Weile nicht hier war, ist das Unkraut bis hier hochgewachsen. Aber ich komme bald wieder. Mein Vater, meine Mutter und mein Bruder liegen hier.
Shohaturi, Japans erster Night Mover, gießt mit einer hölzernen Kelle Wasser über den Grabstein seines Familiengrabes, zündet einen Bund Räucherstäbchen an und stellt eine Flasche grünen Tee und eine Dose Eiskaffee als Opfergabe auf das Grab.
Entschuldigt, heute habe ich euch nur Tee und Kaffee mitgebracht. Mein Vater war ein hoffnungsloser Fall. Aber dank meines Vaters und meiner Mutter bin ich hier. Deshalb danke ich ihnen und komme zum Grab, um ihnen zu zeigen, dass ich gesund bin. Ich hoffe, dass sie mich beschützen. Es gibt ein Lied, das ich oft abspiele, wenn ich zum Grab komme. Mein Vater liebte dieses Lied. Vielleicht, weil es ihn an seine Zeit in Armut erinnerte. Es hat ihn tief berührt. Im Lied heißt es ist eng, aber es ist ein glückliches Zuhause. Das hat auch mein Vater immer gesagt. Deswegen hat er dieses Lied immer gehört, auch noch im Altersheim, bis er starb. Als er jung war, war er Bandleader und Schlagzeuger. Ich war beeindruckt, meinen Vater im Rampenlicht zu sehen. Aber privat hat er große Schulden gemacht. Er liebte das Pferderennen. Er spielte Schlagzeug, reiste durchs Land und besuchte die Rennbahnen. Er hat all seine Einnahmen aufgebraucht und Hunderttausende Euro Spielschulden gemacht. Eines Tages verdunstete mein Vater. Es war eine Nachtflucht. Nach etwa einem Jahr nahm er wieder Kontakt mit uns auf.
Sag niemandem, dass du weißt, wo dein Vater ist,
hieß es in der Familie immer. Sag niemandem, dass du mit ihm in Kontakt bist. Dann schickte er uns eine Nachricht, dass wir nachkommen sollten. Ich war damals etwa 5 Jahre alt. Wir packten unsere Sachen und zogen nach Kanto, in die Region Tokio. Wir fanden eine kleine 10 Quadratmeter große Wohnung. Sie war direkt neben einer Bahnlinie. Wenn der Zug vorbeifuhr, wackelte die Wohnung ordentlich. Es war sehr laut und es war einfach nichts da. Nur ein Pappkarton, der in einen Tisch umfunktioniert worden war, an dem die ganze Familie zusammen aß. Obwohl wir so wenig hatten, war es eine glückliche Zeit. Die Freude, dass wir als Familie zusammen sein konnten, überwog alles andere.
Es ist eng, aber es ist ein glückliches Zuhause.
Genau so war es. Mein Vater starb im Mai dieses Jahres völlig unerwartet. Ich erhielt einen Anruf mit der Nachricht, dass er im Altersheim gestorben war. Ich war so überrascht. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, was habe ich von meinem Vater gelernt? Er hat mir beigebracht, wie schmerzhaft und traurig es ist, wenn eine Familie auseinanderbricht. Ich danke ihm. Es ist nicht selbstverständlich, eine Familie zu haben. Aber er hat mir gezeigt, wie wichtig das ist. Und dafür danke ich ihm. Und wenn er wiedergeboren wird, hoffe ich, dass er keine Schulden mehr macht. Bring die Familie nicht in Schwierigkeiten. Wirklich.
Johatsu in Japan. Wenn Menschen verdunsten. Feature von Andreas Hartmann. Es sprachen Tonio Arango, Konstanze Becker, Peter Becker, Hansa Cipionka, Markus Gertgen, Max Hegewald, Nico Holonic, Nina Machals, Abak Savairat und Luise Wolfram. Mitarbeit Arata Mori. Ton Lukas Wilke. Dramaturgie Julia Ilmer und Katrin Moll. Regieassistenz Stefanie Heim. Regie Andreas Hartmann. Produktion Deutschlandfunk mit dem SWR und dem ORF 2025.